Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch diese neue Folge Podcast anhört oder anschaut. Zu Gast heute Helena Barob, Drogenhistorikerin. Hallo Helena.
Hi.
Der Begriff Drogenhistorikerin ist ja schon mal, habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Magst du vielleicht kurz mal erzählen oder erklären, was das überhaupt bedeutet?
Ja, hat man vielleicht noch nicht so oft gehört, gibt es auch nicht so viele von. Ich weiß gar nicht, ob das ein offizieller Titel ist oder ob man nicht einfach so zu mir sagt, weil ich über die Geschichte der Drogen geforscht habe. Ich habe Geschichte studiert und danach eine Doktorarbeit geschrieben. Und die Doktorarbeit habe ich geschrieben über den amerikanischen War on Drugs. Also über den Versuch, wie die Amerikaner versucht haben, in aller Welt dafür zu sorgen, dass keine Drogen mehr angebaut werden. Es ging eben vor allem um die Außenpolitik, um so irgendwelche Opiumkarawanen in Südostasien oder um Mexiko oder um Thailand, also um so verschiedene Anbaugebiete überall in der Welt und darum, wie die Amerikaner eben nie geschafft haben, da zu verhindern, dass Drogen angebaut werden und geschmuggelt. Und dann habe ich aber eben, um diese Geschichte schreiben zu können, müssen Historiker und Historikerinnen immer so eine Vorgeschichte schreiben und erklären, woher das Thema überhaupt kommt oder was eigentlich das Problem ist, das hier gelöst werden soll. Und dann habe ich gemerkt, das wurde immer komplizierter, diese Frage, was ist eigentlich das Drogenproblem? Wo kommt das Drogenproblem eigentlich her? Und je länger ich las, desto weniger habe ich es eigentlich verstanden. Und dann habe ich aus dieser Vorgeschichte, die dann in meiner Doktorarbeit eben am Ende leider nur eine Vorgeschichte sein konnte, nochmal später ein Buch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, wir könnten eigentlich alle ein bisschen mehr darüber verstehen, wie wir eigentlich als Gesellschaften auf die Idee gekommen sind, dass man Drogen verbieten sollte.
Das Drogenproblem der War on Drugs, das ist ja wahrscheinlich damals was ganz anderes gewesen, als man sich das vielleicht heute vorstellt, oder?
Also der War on Drugs ist noch gar nicht so mega alt. Der War on Drugs ist ja eine amerikanische Erfindung und das geht los in den frühen 70er Jahren. Und das hat schon noch ziemlich viel damit zu tun, wie wir heute über Drogen denken. Also das ist eine Erfindung von Nixon, dieser Begriff. Vorher gab es auch schon Drogenpolitik, aber dieser Begriff War on Drugs ist von Nixon und der hat tatsächlich diese Vorstellungen, dass man Drogen bekämpft, indem man Leute verhaftet und indem man aufklärt, indem man abschreckt. Denn das ist ja, was jetzt ganz lange passiert ist, dass man immer nur Horrorgeschichten erzählt hat und gar nicht richtig aufgeklärt hat. Und dass man immer versucht, das Angebot zu begrenzen. Ja, also, dass man sich nicht um die Konsumierenden kümmert, sondern eher darum kümmert, dass man versucht, dass es keinen Markt gibt. Diese ganzen Aspekte vom War on Drugs, die kommen aus diesen 70er Jahren und wurden dann immer Jahrzehnt immer weitergetragen, obwohl sie überhaupt nicht funktioniert haben. Und bis heute sind wir dieses ganze System, also dieses Prohibitionssystem, eigentlich nicht losgeworden, obwohl es überhaupt nicht funktioniert.
Jetzt sind ja unser Podcast spezifiziert auf Cannabis.
Ja.
Magst du einmal, kann man überhaupt sagen, wann Cannabis zum Menschen gekommen ist oder der Mensch zum Cannabis und wie sich das entwickelt hat?
Das ist ganz schwer zu sagen, denn Cannabis hat ja verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Also Cannabis, wir reden jetzt heute wahrscheinlich eher so über die Nutzungsmöglichkeit der Blüten oder des Harzes. Das sind nämlich die Teile der Pflanze, die THC enthalten und die eben deswegen als Betäubungsmittelsubstanzen, je nachdem wie man es nennen will, als Droge verwendet werden können. Aber ursprünglich war Hanf eine ganz wichtige Nutzpflanze, denn aus Hanf kann man ganz viele andere Sachen auch noch machen, nämlich aus den Stängeln. Die sind super faserig und sehr widerstandsfähig und daraus kann man Seile machen, daraus kann man Papier machen. Also zum Beispiel, Fun Fact, wahrscheinlich ist die Declaration of Independence der Amerikaner auf Hanfpapier geschrieben oder die letzte Fassung nicht, die ist auf Pergament, aber so vielleicht das Schmierpapier, denn Benjamin Franklin, einer der Väter der amerikanischen Verfassung, hat auch auf seiner Farm, auf seinen Ländereien in den USA Hanf angebaut, denn es war einfach eine ganz, ganz wichtige und ganz normale Nutzpflanze, vor allem bevor man eben, so wie heute, auch Kunststoffe hat, um verschiedene Materialien herzustellen. Das heißt, wann das dann losging, dass die Leute das benutzt haben, wissen wir nicht, denn das ist sehr lange her. Und auch in verschiedenen Kulturen ist es unterschiedlich verwendet worden. Und vor allem zum Beispiel in Indien ist es eine uralte Kultur, dass man eben auch die psychoaktive Wirkung von Hanf verwendet hat. In Deutschland allerdings ist diese Geschichte noch nicht ganz so alt. Also in Deutschland, jedenfalls die Wahrnehmung dieses Problems ist überhaupt nicht alt, sondern dass in Deutschland Cannabis verboten wurde, war eigentlich bevor wir irgendwie ein Cannabis-Problem hatten.
Wann wurde es denn verboten?
Cannabis wird in Deutschland verboten 1929 mit dem Opiumgesetz. Hä? Wieso denn mit dem Opiumgesetz? Genau, und das ist auch eine relativ verwirrende Geschichte. Das kam so, dass ungefähr zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in den USA eine Stimmung, die entstand aus ganz vielen verschiedenen Hintergründen heraus, dass man sich langsam einigte, wir müssen irgendwas tun gegen das Drogenproblem. Man hatte sich jetzt darauf geeinigt, was man für das Drogenproblem hielt, und man wollte jetzt irgendwie anfangen, mit Verboten dagegen vorzugehen. Das ging los mit einem lustigen Typen namens Charles Brent. Das war ein Pfarrer bzw. ein Bischof auf den Philippinen. Der war Missionar. Und die Philippinen waren jetzt seit einer kleinen Weile eine Kolonie der USA. Jetzt könnte man denken, Kolonie der USA? Die USA sind doch eigentlich gegen Kolonialismus. Die sind doch eine unabhängige Nation. Die sind doch total froh, dass sie jetzt nicht mehr eine Kolonie sind. Tja, die USA hatten aber aus Versehen in so einem kleinen Krieg gegen Spanien, sich leider ein paar Kolonien angeschafft. Und dann wollten die natürlich trotzdem behalten, weil so ist es halt, wenn man Großmacht ist, dann will man auch ein paar Kolonien haben. Aber man musste jetzt irgendwie erklären, warum das jetzt total gut ist für die Filipinos, dass die Philippinen zu den USA gehören. Und dann hat eben Charles Brent vorgeschlagen, dieser Bischof, komm, wir befreien die armen Filipinos vom Opium. Und als das nicht funktioniert, also man hat dann den Opiumanbau dort verboten und den Opiumkonsum, die haben trotzdem natürlich weiter ihr Opium verwendet, weil sofort geschmuggelt wurde, wie das immer so ist mit Schwarzmarkt, wenn man was verbietet. Und liegt natürlich auch daran, dass die Philippinen aus 7000 Inseln bestehen, die kann man nicht so gut vor Schmuggel schützen. Charles Brent dachte sich dann aber so, hey, lass uns doch einfach das auf der ganzen Welt verbieten. War jetzt nicht gerade ein bescheidener Typ. Und daraufhin fangen die USA an, mit anderen Ländern Abkommen zu machen, beziehungsweise erstmal Treffen zu organisieren, wo man darüber redet, komm, wir machen mal eine internationale Drogenpolitik. Lass uns mal gemeinsam dafür sorgen, dass nicht mehr angebaut wird, als wir für medizinische Zwecke benutzen können. Denn es geht ja ursprünglich um Pflanzen, die eigentlich medizinischen Nutzen haben und die dann missbraucht werden von bestimmten Gruppen. Und das findet übrigens dann das Deutsche Kaiserreich gar nicht so eine gute Idee. Denn das Deutsche Kaiserreich in der Zeit hat ziemlich viel Drogen gedealt, könnte man sagen. Die haben ganz ausführlich Opium aus der Türkei importiert und dann in der Pharmaindustrie umgewandelt in Morphium, in Heroin. Heroin ist in der Zeit noch ein Hustensaft, der dafür sorgt, dass man meistens seine Erkältung dann vergessen hat, wenn man das genommen hat. Ist eigentlich ganz wirksam auch, aber man merkt so langsam, es gibt auch ein paar Nebenwirkungen. Jedenfalls, das Kaiserreich will eigentlich gar nicht mitmachen bei diesen ganzen Vorschriften und hat überhaupt keine Lust, das zu regulieren, denn die haben da eigentlich kein Interesse dran. Und dann, das ist alles so ungefähr am Anfang des 20. Jahrhunderts, dann kommt aber 1914 der Erste Weltkrieg, wird leider von Deutschland verloren, man könnte auch sagen zum Glück, je nachdem. Jedenfalls führt das dazu, dass dann die Alliierten, also die Siegermächte, diese Opiumkonvention, also dieses allererste internationale Drogengesetz, hinten dran kleben an den Versailler Vertrag. Der Versailler Vertrag ist der Endvertrag vom Ersten Weltkrieg. Und die Deutschen müssen das dann unterschreiben und auch umsetzen. Und da kommen wir jetzt zum Opiumgesetz. Dann müssen nämlich die Deutschen diese Konvention umsetzen, obwohl sie eigentlich so denken, so ja, wir haben doch eigentlich gar kein Problem. Also es wird in Deutschland, es wird kein Drogenproblem wahrgenommen, sondern man muss einfach, weil es in diesem Gesetz halt drinsteht, macht man jetzt halt ein Gesetz. Okay, machen wir ein Opiumgesetz, kein Problem, Opium verboten, Kokain verboten. Cannabis? Was ist das? Ah ja, okay, können wir auch verbieten, steht auch in dem. Also ich habe
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also 1929, wenn da dieses Gesetz umgesetzt wird, gab es da überhaupt schon Kiffer?
Also. In Deutschland nicht. Also nicht jedenfalls, dass man es wahrgenommen hätte. So, ich kann, das ist immer das Problem. Man kann natürlich als Historikerin immer nur das sagen, wofür man Quellen hat. Und ob es jetzt irgendwelche Einzelfälle gegeben hat von Leuten, die dann doch mal in einem, irgendwo in der arabischen Welt unterwegs waren und die das mitgebracht haben und die dann irgendwie das auch in Deutschland mal probiert haben, das mag sein. Es gab zum Beispiel im 19. Jahrhundert auch unter den Romantikern so ein paar, die durchaus damit experimentiert haben. Das heißt, es mag ein paar Connoisseure gegeben haben, die irgendwie damit auch experimentiert haben. Aber es gab kein Cannabis-Problem. Also es gab keine Wahrnehmung davon. Ich habe in den Reichstagsverhandlungen nachgeschaut zu diesem Gesetz. Da steht tatsächlich für 1927, ein Cannabis-Problem ist uns nicht bekannt. Ja, es gibt so ein paar tausend Morphinisten und Morphinistinnen, also meistens irgendwelche Mediziner, die halt einfach einen Medizin-, also einen Opiumschrank in ihrer Praxis haben, die sich ab zu bedienen, so, ja, das gibt's schon, aber Cannabis ist eigentlich kein Problem und wird verboten und es hat aber auch erstmal keine Konsequenzen, denn es gibt ja das Problem nicht und es dauert dann bis in die 60er Jahre, bis sich das ändert.
Also würdest du als Historikerin sagen, dass da durch den Verbot des Konsums vielleicht auch erst ein Problem entstanden ist oder es zu einem Problem gemacht wurde?
Nee, das glaube ich nicht. Es hätte genauso sein können, dass das einfach, es gibt ja inzwischen ist ja diese Liste von Sachen, die auf dieser, die verboten sind, auf die in diesen Konventionen, ne, ist ja unendlich, da kommen ja immer noch neue Sachen dazu. Und es hätte auch sein können, dass das einfach eine von diesen ganzen vielen Substanzen geblieben wäre, die eigentlich keinen mehr interessieren. Ich glaube nicht, dass das Verbot dazu führt, dass es, dass dann das Problem losgeht, sondern andersrum. Also naja, oder vielleicht in ganz, ganz weit übertragenem Sinne schon. Denn was dazu führt, dass es zu einem Problem wird, sind die Hippies. Also in den 60er Jahren.
Was haben die bösen Hippies denn gemacht?
Die bösen Hippies haben gekifft. Stell dir das mal vor. Und zwar haben die schon auch deswegen gekifft, weil sie ihre Eltern ärgern wollten. Und die hätten vielleicht ihre Eltern nicht so gut damit ärgern können, wenn es nicht verboten gewesen wäre. Also insofern könnte es schon sein, dass da eine Verbindung besteht. Aber es ging darum, man muss sich vorstellen, 50er Jahre in der West, also in Deutschland, aber auch vor allem in den USA, das war eine unheimlich enge Zeit. Also der Korridor von Verhalten, ja, wie du dich verhalten durftest, um okay zu sein in der Gesellschaft, der war furchtbar eng. Es gab genau eine Version eigentlich von Leben, die okay war. Also wen man geliebt hat, wer man sein wollte, wie man sich angezogen hat, was man gearbeitet hat, was man kaufen musste, was das Lebensziel sein durfte, was man so für Träume haben durfte. Es war alles super, super eng. Und das hatte damit zu tun, dass das Sicherheitsbedürfnis der Leute total groß war nach diesen Krisen, ne? Also irgendwie Wirtschaftskrise, Krieg und so weiter. Viele Leute wollten dann auch irgendwie erstmal ihr Häuschen und erstmal ihre so Sicherheit. Ich weiß nicht, ob man kennt man vielleicht so diese Videos aus den 50er Jahren mit diesen Hausfrauen, die plötzlich alle wieder zu Hause bleiben müssen und irgendwie gar nichts mehr dürfen und so.
Furchtbar. Und da richtig viel Lust drauf haben auch.
Ja, na ja, genau. Also es gibt tatsächlich wahrscheinlich auch welche, die darin aufgehen und gleichzeitig aber auch welche, die da innerlich total drunter leiden unter dieser Enge. Und das geht so ein paar Jahre gut und dann kommt aber halt irgendwann dieses ganze Unterdrückte, ja, diese ganze unterdrückte Lebensfreude oder auch Bedürfnis, sich auszudrücken oder so, explodiert dann in den 60er Jahren. Das geht in den USA los, überträgt sich aber auch in Europa relativ schnell. Und dann sagen die Leute, wir wollen das nicht mehr, wir wollen anders leben. Und es hat dann ganz verschiedene, ne, die haben dann ganz verschiedene Forderungen. Es geht dann auch in den USA um die Bürgerrechte, um das Ende der Segregation der Afroamerikaner innen und so, aber und auch politische Forderungen, Studentenbewegung, das sind ganz verschiedene Gruppen, aber gerade die Hippies, ja, die wollen gar nicht so viel reden, die wollen auch keine Plakate malen, sondern die denken sich einfach, wir machen irgendwie ein neues Leben, wir zeigen durch die Art, wie wir leben, dass es auch anders geht und da machen die so verschiedene Sachen, freie Liebe, irgendwie bunte Klamotten anziehen, tanzen, weiß der Geier, ja, in Kommunen leben und Drogen nehmen. Und das hat eben einmal diesen provokativen Effekt, dass man halt so zeigen kann, so Edge, ich mache halt, was ich will. Das hat aber auch den Effekt, die wollen halt auch, die denken auch darüber nach, wie sie stattdessen leben wollen. Also die sind auch nach der Suche nach einer Vision. Und da sind eben, deswegen ist es zufälligerweise, also es ist eben kein Zufall, dass die nicht Heroin und Kokain nehmen, sondern Cannabis und die psychedelischen Drogen, weil die eben das Gefühl haben, mit denen kriegt man, kann man sich irgendwie auch irgendwie neue Vorstellungen vom Leben machen. So, ja. Also, das, ehrlich gesagt, war das Cannabis, das die damals geraucht haben, relativ milde. Es war relativ kleiner THC-Gehalt. Die psychedelischen Drogen hatten schon mehr Wirkung. Aber, genau, das war sozusagen diese doppelte Funktion. Man konnte einmal zeigen, Edge, ich mache, was ich will, und man konnte aber auch miteinander so das Gefühl haben, hey, wir haben irgendwie, wir machen Weltfrieden, wir machen ein neues Leben, wir
verändern uns. Und da hat aber auch Cannabiskonsum einfach zum Lifestyle gepasst, oder es wurde dann irgendwie zum Lifestyle erst Ende der 60er.
Das war ein Teil davon, und das hat natürlich auch sofort die Politik auf den Plan gerufen, ne? Und an der Stelle gerät jetzt dieses ganze Drogending so total tief rein in diesen Kampf zwischen links und rechts, in diese Kulturkämpfe, die dann anfangen. Und das merkt man heute noch. Also das ist ja heute noch total zwischen links und rechts irgendwie aufgeteilt, wer welche Meinung zu Drogen verboten oder eben nicht verboten hat. Und das kommt immer noch daher, dass man eben mit Liberalisierung und mit Drogenkonsum und mit anderen Möglichkeiten, damit umzugehen, eher so ein linkes Weltbild verbindet und eher eben so ein, das kommt aus dieser Zeit, während die konservativen Parteien eher die Leute ansprechen, die Angst haben vor solchen Entwicklungen oder die sich gegen die Hippies gewendet haben. Und also das ist in den 70er Jahren schon so, dass man dann halt auf Seiten der zum Beispiel der Republikaner in den USA ist eine unglaubliche Verachtung da für die Hippies. Die sind nur dreckig, die hängen nur rum, die arbeiten nicht, die machen nichts aus ihrem Leben, die sind Schmarotzer, die sind faul. So ist sozusagen die Denke und das Klischee und auch das Stigma, das damit verbunden wird. Während eben auf der anderen Seite schon auch am Anfang sehr viele Berührungsängste da sind, aber dann so nach und nach eine Bereitschaft da ist, sich das anzugucken, was sind das eigentlich für Leute in Wirklichkeit und was sind eigentlich deren Anliegen und was ist eigentlich deren Lebenswirklichkeit.
Also man kann ja auch jetzt aus der heutigen Perspektive nicht sagen, dass alle Kiffer sind Hippies. Das hat so angefangen, aber das ist ja dann viel größer geworden und viele Leute haben sich das, viel mehr Personengruppen haben sich das angeeignet. Und es ist aber auch, das Gras ist stärker geworden. Also du hast gerade eben schon gesagt, dass die Hippies damals, das, was die geraucht haben, waren so Sportzigaretten, ne?
Ja, es gibt auch das Gerücht, dass zum Beispiel in Woodstock eigentlich nur Oregano verkauft worden sei. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich war jetzt nicht da. Aber genau, insgesamt hat sich natürlich das Produkt wahnsinnig verändert. Es sind natürlich seitdem, dadurch, dass das eben ein illegaler Markt ist und man sehr viel Geld damit verdienen kann, wenn man damit dealt, hatten sozusagen immer irgendwelche Cannabis-Produzenten einen Anreiz, möglichst hochpotente Pflanzen zu züchten. Und außerdem hat sich natürlich seitdem auch chemisch noch mal einiges verändert. Also inzwischen gibt es ja auch die synthetischen Cannabinoide, die ja eine ganz andere Nummer sind im Prinzip und viel, viel gefährlicher auch. Und das gab es alles damals noch nicht. Und das heißt, wenn man in den 60er Jahren gesagt hat, oh komm Mama, stell dich nicht so an, das ist alles nicht so gefährlich, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn man das heute sagt. Das ist wichtig zu verstehen, auch wenn man mit solchen Leuten ins Gespräch kommt. Es gibt ja noch ein paar 68er da unterwegs da draußen, die dann immer gerne so ihre Weisheiten teilen von früher. Und manche von denen wissen gut Bescheid, weil sie bis heute kiffen, aber andere haben auch aufgehört und haben vielleicht manchmal auch so ein bisschen den Kontakt dazu verloren, wie das eigentlich inzwischen ist und dass es inzwischen eigentlich eine ganz andere Geschichte ist.
Jetzt haben wir viel über die Zeit auch in Deutschland und der Welt gesprochen, wo Cannabis noch verboten war oder irgendwie es war was man nicht machen durfte, nicht konsumieren durfte. Jetzt ist im letzten Jahr hier in Deutschland hat eine Teillegalisierung stattgefunden. Ist das jetzt für dich als Drogenhistoriker nicht eine super spannende Zeit?
Das ist total spannend, ja. Und das Timing ist echt gut, dass ich jetzt sozusagen genau es war witzig, in der Woche, als meine Diss rausgekommen ist, also meine Doktorarbeit, es war genau die gleiche Woche, als die Ampelkoalition ihre Legalisierungspläne geleakt hat, damals in diesen streng geheimen Koalitionsgesprächen, so, ne? Und für mich ist das total spannend, das zu beobachten. Und ich bin auch, ich finde es auch einen richtig wichtigen Moment in der Geschichte der Drogenpolitik, muss ich sagen. Denn wir sind jetzt wirklich ziemlich lange immer in die gleiche Richtung gelaufen, ne? Wir haben eigentlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben wir verboten und noch mehr verboten und noch mehr verboten. Und dann hier ist es irgendwie eigentlich zu so einer Art Wahrheit geworden, die sehr viele Leute mit sich rumgetragen haben, dass man diese Verbote unbedingt braucht, weil wenn man diese Verbote abschaffen würde, dann würden sofort alle Leute sofort anfangen, Drogen zu nehmen. Ja, das ist überhaupt nicht so, das ist überhaupt nicht belegbar, denn überall, wo man eben liberalisiert oder legalisiert oder entkriminalisiert, das sind ja so die Möglichkeiten, die es gibt, passiert das überhaupt nicht. Die Leute halten sich, ehrlich gesagt, in liberalen Gesellschaften nicht an diese Verbote, sondern sie konsumieren trotzdem. Und das, was ich eben so hoffnungsvoll finde an diesem Thema, an diesem Wendepunkt jetzt, ist, dass man jetzt plötzlich darüber reden kann und zum ersten Mal das auch tut und dadurch endlich viele von den Mythen und viele von den Missverständnissen, die durch den War on Drugs einfach immer weiter in die Gehirne reingebrannt worden sind, können jetzt dann langsam endlich mal aufgeklärt werden. Und das ist total wichtig. Denn das Problem ist, was durch den War on Drugs passiert ist, ist, man hatte hier auf der einen Seite, hatte man diese Geschichte, die immer in den Medien und von der Politik erzählt worden ist. Wenn du einmal kiffst, dann wirst du als nächstes Heroin nehmen und dann bist du Christiane F. und stirbst.
Die Einstiegsdroge. Ja.
Genau, diese Geschichte von der schiefen Bahn und dieses ganze Ding, Drogenkarriere und so, wo man sozusagen überhaupt keine Chance hat, jemals wieder rauszukommen. Und das ist auf viele Weisen, es ist total schrecklich, diese Geschichte, weil für die Leute, die tatsächlich Probleme entwickeln, bedeutet das, dass man denen keine Chance gibt, ne? Dass man sagt denen, du hast eh verloren. Und man breitet denen auch keinen Rückweg in die Gesellschaft. Aber für die anderen, und es sind ja die allermeisten Leute, die konsumieren, sind ja eben nicht in so einer Drogenkarriere drin, sondern die kombinieren das mit einem relativ normalen Leben. Und die erleben aber, dass ihr Konsum und das, was ihnen über den Konsum gesagt wird, überhaupt nicht zusammenpassen. Und das führt dazu, dass man natürlich total das Vertrauen verliert. Und alles, was dann die Lehrerinnen und die Eltern und das und die Aufklärungskampagne im Fernsehen einem über Drogen gesagt haben in dieser Zeit, hat man einfach nicht geglaubt, wenn man dann halt irgendwann doch mal ausprobiert hat, wie das ist, wenn man einen Joint raucht und gemerkt hat, so, die Welt ist überhaupt nicht untergegangen und so, ja. Das heißt, das ist aber gefährlich, weil es sind ja an den Warnungen ist ja schon was dran. Also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht auch gefährliche Nebenwirkungen von Cannabiskonsum. Wenn man aber all das nicht mehr glaubt und gar nicht mehr auf dem Ohr sozusagen stumm wird, taub, auf diesem Cannabis-Warnungsohr taub wird, dann kommen eben die berechtigten Warnungen auch nicht mehr an. Und meine Hoffnung ist jetzt durch diese Teillegalisierung, dass wir eben ins Gespräch kommen können und ehrlich darüber sprechen können, was sind denn die Wirkungen, was sind die Nebenwirkungen und wie können wir uns besonders gut schützen.
Ja, wenn du jetzt, du hast ja dich viel mit der Historie davon in den letzten Jahrhunderten auseinandergesetzt, wagst du es einen Blick in die Zukunft jetzt zu wagen? Wenn wir jetzt sagen würden, okay, ist jetzt teillegalisiert, vielleicht ist es irgendwann wirklich komplett legal, kann man ja nicht sagen. Also so, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr machen muss über wie viel man besitzt, wie viel man anbaut, wie viel man konsumiert. Was denkst du, wird das ein Problem werden nochmal oder wird das da irgendwann nochmal verboten werden oder wie siehst du das?
Also erstmal wäre ich jetzt nicht so ganz so optimistisch, dass das jetzt so schnell geht, dass wir eine richtige Legalisierung bekommen. Ja, das heißt, ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir jetzt jahrzehntelang was Propaganda war, haben wir jetzt uns jahrzehntelang reingezogen. Und die Ängste sind wahnsinnig groß. Und Angst ist fast immer stärker als Information und Aufklärung, ja. Und Evidenz auch. Also wir haben auch seit Jahrzehnten eigentlich die Evidenz, dass A, die Verbote nicht funktionieren und dass B, die Verbote auch nicht ganz zusammenpassen mit der Wirkung und den Risiken von Cannabis. Dass es einfach irgendwie schief ist, vor allem wenn man Alkohol erlaubt. Aber trotzdem wird es eine Weile dauern, bis diese Angst so weit abgebaut ist, dass sich unsere demokratische und zum Glück demokratischen Regierungen trauen werden, da noch weiterzugehen. Und gleichzeitig ist das Gute aber, dass wir jetzt halt die Erfahrung machen können, dass eben nicht die Welt zusammenbricht, sondern dass wir jetzt zeigen können, durch diese Teillegalisierung können wir zeigen, dass sich nicht so viel verändert am Konsum, dass die Verbote also gar nichts gebracht haben, weil sie eben nicht dazu geführt haben, den Konsum zu deckeln. Und das ist, glaube ich, erstmal eine richtig gute Neuigkeit. Und ob dann nochmal wieder eine Angstwelle kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo erstmal der Backlash kommt, also eine erste kleine Welle. Auch die, als Historikerin hat man ja immer so ein bisschen den Überblick, deswegen kann man so ein bisschen auch sich chillen und sagen, komm Leute, das war jetzt, die jetzt ging eine Weile in eine Richtung, jetzt geht es nochmal eine Weile in die andere Richtung, aber es ist nicht für immer, auch das wird wieder vorbeigehen und ich glaube schon insgesamt, wenn man ganz weit weg geht und auf das Bild schaut, der ist, Informationslevel nimmt zu und die Bereitschaft, wirklich die Fakten anzuschauen und offen darüber zu sprechen, nimmt auch zu. Das heißt, ich glaube schon, dass wir langfristig da zu einem sinnvolleren System kommen. Und das andere ist, ich würde es auch immer gerne global angucken. Es ist wie so ein bisschen so ein Experimentierkasten, ja. In allen verschiedenen, in vielen verschiedenen Ländern werden verschiedene Sachen ausprobiert gerade, ja. Und unser Modell ist eine Sache, die ausprobiert wird. Und jetzt da sammeln wir dazu Daten und sammeln damit Erfahrungen. Es gibt in Portugal und in Kanada und in Tschechien und in verschiedenen Ländern andere Modelle. Und die Hoffnung wäre, dass man eben mit der Zeit, wenn man die alle irgendwann besser versteht, dann vielleicht ein Modell findet, wo man vielleicht auch verschiedene Komponenten kombiniert, wo man manche Sachen auch sagt, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert oder so, ja. Und dass man dann hoffentlich aber irgendwann dazu kommt, dass man dieses Prohibitionssystem abschafft.
In den USA ist das ja schon auch länger legalisiert in manchen Staaten.
Genau.
Wann haben die denn damit angefangen? Und kann man als Historikerin, kann man da schon irgendwelche Auswirkungen von sehen? Läuft das da gut?
Das läuft da im Prinzip ganz gut, ja. Also der Witz ist, es gibt halt internationale Konventionen, ne, die Single Convention heißt die, die uns allen, also die auch jetzt für uns das Problem war in Deutschland, dass wir nicht einfach richtig legalisieren konnten. Das heißt, wir durften nicht diese Geschäfte aufmachen, weil das gegen diese Konvention ist, von der wir noch ein Teil sind. Die USA haben das Glück, die haben sozusagen als Staatenbund diese Konvention unterschrieben, aber die einzelnen Länder haben die nicht unterschrieben. Und dadurch, dass die einzelnen Länder in den USA aber viel mehr Möglichkeiten haben als bei uns die Bundesländer, können die da eben diese Teillegalisierung machen. Und auch das ist cool, weil die haben eben auch dadurch ganz viele verschiedene unterschiedliche Modelle ausprobiert. Und auch da findet man dann eben verschiedene Sachen raus. Eben, dass zum Beispiel der Konsum gar nicht so wahnsinnig ansteigt, ein bisschen schon. Das ist auch immer ein bisschen ein Statistikproblem, weil möglicherweise bei Befragungen die Leute unter Prohibitionsbedingungen das nicht zugeben. Und wenn es legal ist, geben sie es zu. Also diese Zahlen sind auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber insgesamt kann man auch da zeigen, dass es alles nicht so wahnsinnig schrecklich ist, was passiert, wenn man das ausprobiert. Und es gibt auch so ein paar andere lustige Effekte, zum Beispiel, dass, jetzt habe ich vergessen, in welchem Bundesstaat das war, konnte man relativ kurz nach der Legalisierung konnte man sehen, dass weniger Leute betrunken Auto gefahren sind und weil mehr Leute bekifft Auto gefahren sind. Man kann aber bekifft besser Auto fahren als betrunken. Ist jetzt beides nicht zu empfehlen, ja? Also ganz wichtig, keine gute Idee. Aber trotzdem macht man weniger Unfälle, wenn man mit Cannabis am Steuer ist, als wenn man mit sehr viel Alkohol am Steuer ist. Und solche Effekte sind irgendwie ganz interessant dann zu beobachten. Und dann kann man wieder überlegen, was kann man damit machen? Wie kann man dafür sorgen, dass die Leute das gar nicht mehr tun und so weiter?
Ich merke schon auf jeden Fall bei unserem Gespräch, natürlich bist du sehr tief drin, keine Frage. Du bist aber auch leidenschaftlich irgendwie, was das Ganze angeht. Wie kamst du denn überhaupt dazu? Was fasziniert dich so an Drogen oder der Geschichte von Drogen, dass du dich da so reingestürzt hast?
Ehrlich gesagt, einfach, dass diese Geschichte so interessant ist. Ich bin selber, komme ich aus einer Biografie, die so gar nichts mit Drogen zu tun hat eigentlich. Und habe das erstmal gefunden als ein Thema, was halt so ganz viele verschiedene Aspekte zusammen verbindet. Ne? Das ist eine globale Geschichte, das ist eine Geschichte von Wirtschaft, von Politik, von sozialen Zusammenhängen, von Kultur, von Staatlichkeit. Also ganz viele coole Sachen sind da irgendwie, braucht man alle und muss man alle verstehen, um dieses Thema zu verstehen. Und ja, das ist es, glaube ich, auch schon. Ach so, dann halt so Sachen wie Kunst und Kultur spielen auch eine mega Rolle und so. Das heißt, ich glaube, das ist das, was mich daran fasziniert. Und ich merke auch, dass echt ziemlich viele Leute das interessant finden. Also ich habe, seit ich das mache, kann ich echt einfach, sobald ich das erzähle, dass das mein Thema ist, manchmal habe ich mir überlegt, ob ich mir irgendein ganz langweiliges Promotionsthema ausdenke, was ich dann sagen kann sozusagen auf der Party, damit ich nicht dann aber auf der ganzen Party auch noch darüber sprechen muss, was ich arbeite. So, ja. Aber das ist natürlich ein toller Effekt, dass ich das Gefühl habe, das interessiert die Leute. Und ich habe auch das Gefühl, es macht einen Unterschied. Denn je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich, es gibt halt wirklich Opfer dieses Systems, denen es wirklich wahnsinnig schlecht geht. Nicht nur, weil sie Drogen nehmen, sondern vor allem, weil dieses System sie einfach stigmatisiert und nicht ordentlich versorgt. Und das macht mich wahnsinnig traurig und wütend. Und das sind im Prinzip diese Leute, also die Betroffenen von wirklich schwierigen, drogenproblematischen Lebensläufen. Für die mache ich das im Prinzip. Denen würde ich gerne eine Stimme geben, denen würde ich gerne irgendwie, ja, helfen, aus dieser Lage rauszukommen.
Hast du denn auch selber schon Erfahrungen gemacht?
Ganz wenig, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich komme aus dem Rheinland, wir haben da Karneval gefeiert. Das ging nicht ohne Alkohol. Also diese Normalisierung von Alkoholkonsum kenne ich so wie alle anderen Leute in Deutschland auch. Und auch im Studium habe ich Alkohol getrunken, mal mehr, mal weniger. Ich habe selber Asthma und habe deswegen immer, wenn ich versucht habe zu kiffen, sofort so krass Husten gekriegt. Dass es und ich habe, glaube ich, wahrscheinlich nur das Nikotin gespürt, dass das irgendwie nicht so meins war. Ich habe inzwischen eine Meditationspraxis am Laufen, die sich überhaupt nicht damit verträgt. Deswegen habe ich auch inzwischen mit dem Trinken aufgehört und nehme jetzt gar nichts mehr. Ich habe also null Street Credibility leider bei dem ganzen Thema. Habe aber das Gefühl, ich kenne mich trotzdem ganz gut aus und finde auch, das ist ein wichtiger Teil davon. Denn ich erinnere mich schon ganz gut daran, an dieses Gefühl von, man muss irgendwie mitmachen, sonst ist man nicht cool. Und das ist ja nicht nur als Jugendliche so gewesen, sondern auch später, ne? Man muss sich ja eigentlich bis heute, es wird zum Glück ein bisschen weniger, aber man muss ja eigentlich immer erklären, wenn man keinen Alkohol trinkt, ne? Man muss, wenn man irgendwo sagt, nee, die haben sie auch so alkoholfreien Sekt. Immerhin gibt's das inzwischen. Bei Gras ja
mittlerweile auch ein bisschen.
Genau, und das finde ich aber eigentlich einen wichtigen Teil von diesem Legalisierungs- und Liberalisierungsding. Es muss alles okay sein, Leute. Es muss auch voll okay sein, wenn jemand sagt, ey, ich stehe auf Schwarztee mit Zucker, das ist mein Ding und lasst mich doch bitte in Ruhe. Also so wie ich das total okay finde, wenn andere Leute ihre eigenen und sinnvollen und risikobewussten Entscheidungen über ihren Körper treffen, finde ich es auch wichtig, dass ich das auch tun darf. Und wenn ich es halt cooler so finde, dann ja, finde ich das cool, wenn das respektiert wird, so.
Ganz am Anfang von unserem Gespräch ist mir gerade nochmal eingefallen, du hast ja gerade gesprochen, du machst deine Arbeit auch für, also machst das für Leute, die irgendwie Lasten von dem Konsum tragen oder irgendwie nicht gesehen werden und nicht verstanden werden. Wann wird denn eine Droge wie Cannabis zu einem Problem? Also wann, deiner Meinung nach, wenn... Ist das eine gesellschaftliche Frage? Ist das einfach eine Gesellschaft, die dann sagt, das ist böse, das wollen wir nicht? Oder wie entsteht sowas?
Genau, das sind zwei unterschiedliche Fragen, ne? Ja. Also wann es zu einem individuellen Problem wird, das hängt ganz von der Person ab, die dieses Problem entwickelt. Also ein Problem ist ja immer was Subjektives im Prinzip, ne? Und beim individuellen Konsum, da kann es sein, dass jemand zum Beispiel eigentlich nicht abhängig sein will von irgendwas, dass jemand eigentlich das irgendwann merkt, so, oh, ich möchte eigentlich nicht irgendwas haben, was ich brauche, damit ich einschlafen kann oder was ich brauche, damit ich durch den Tag komme. Als Gesellschaft ist es eine ganz andere Frage. Das hat viel zu tun mit den Geschichten, die wir über diesen Konsum erzählen. Also wenn es niemanden interessiert und keiner drüber redet, dann wird es auch kein gesellschaftliches Problem. Wenn aber Leute anfangen, zum Beispiel politisches Kapital daraus zu schlagen, dass sie Angstgeschichten, Horrorgeschichten darüber erzählen, und dann versprechen, dass sie jetzt aber mit der harten Hand mal aufräumen werden, so wie das bestimmte konservative Parteien immer sehr gerne tun, dann kann es zu einem Problem werden. Denn wenn man den Leuten Angst macht und dann anbietet, dass man sie beschützen wird, dann kann es passieren eben, dass so eine, in den USA ist es dann mal gleich eine Panik, die dann ausbricht. Wir sind dann zum Glück ein bisschen entspannter, aber auch in Deutschland gibt es Ängste. Und das führt dann eben dazu, meistens sind es vor allem die Eltern, also bei Drogenproblematiken sind es vor allem die Eltern, die Angst kriegen. Und so war das auch in der Geschichte der Drogenprohibition, dass Eltern, vor allem so in den 80er Jahren war das in den USA ein ganz wichtiger Faktor, dass plötzlich Eltern angefangen haben, sich auch zu Verbänden zusammenzuschließen und gesagt haben, wir müssen unsere Kinder beschützen. Und es gibt ja fast kein universelleres Gefühl als das, ich muss meine Kinder beschützen. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Gruppe, um eben zu zeigen, also wenn man sich angucken will, hat eine Gesellschaft ein Drogenproblem oder glaubt sie eins zu haben, muss man immer gucken, wie sehen das eigentlich die Eltern? Haben die eigentlich Angst um ihre Kinder?
Aber woher kommt denn die Angst? Also die sind das Eltern, die gekifft haben und schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann nicht wollen, dass ihre Kinder das auch?
Nee, die gerade nicht, glaube ich. Nee. Das sind gerade die eigentlich nicht so ein großes Problem haben, sondern das Problem kommt, glaube ich, daher, dass Drogenkonsum mit Kontrollverlust assoziiert wird. Also man glaubt, wenn jemand Drogen nimmt, dann verliert er die Kontrolle. Und das ist ja so ein ganz typisches Thema. Ich bin selber Mutter, ich kenne das auch. Man hat ja, wenn man so ein Kind bekommt, am Anfang sehr viel Verantwortung für dieses Kind und sehr viel Kontrolle über dieses Kind. Das ist erstmal der Normalzustand. Und dann muss man nach und nach dieses Kind loslassen und seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Dann muss das mal auf die Nase fallen, dann hat das mal ein blutendes Knie und so. Und wenn man aber sozusagen daherkommt, dass man das total beschützen wollte, dann ist das ja nicht so einfach. Und das wird viel schlimmer, glaube ich. Meine Kinder sind noch klein. Schöne Grüße. Aber es wird noch viel schwieriger, wenn die dann tatsächlich langsam erwachsen werden oder Jugendliche sind und dann einfach rausgehen und ihr Ding machen und man als Eltern eben nicht mehr so die Kontrolle hat. Und ich glaube, dass dieses Gefühl von Kontrollverlust der Eltern, das wird dann in deren Fantasie sozusagen nochmal potenziert, wenn die sich vorstellen, dass das Kind nicht alles unter Kontrolle hat. Die denken, ja, ich habe dem ja alles beigebracht und das weiß ja, wie es geht. Und dann schaffen die das vielleicht halbwegs tagsüber, ihrem Kind zu vertrauen. Aber wenn die sich dann vorstellen, dieses Kind könnte sozusagen in die fremden Hände von dieser bösen Droge geraten und die Eltern wissen selber nicht, was diese Droge ausmacht, weil sie sie selber vielleicht noch nie konsumiert haben, dann ist da sofort sehr viel, schnell sehr viel Angst da. Und dann in Kombination mit diesen ganzen Bildern, die wir im Kopf haben, die ja auch durch die Medien in den letzten 40 Jahren immer weiter, immer tiefer in unser Gedächtnis und in unser Unbewusstes reingeballert worden sind, ja, dann verstehe ich schon, dass man da Angst kriegen kann. Und dann denkt man eben, oh Gott, jetzt habe ich alles richtig gemacht und dann kommt dieses Cannabis und dann ist das Kind auf der schiefen Bahn und ich kann nichts mehr machen. Ja, so ist es ja nicht. Aber die Angst verstehe ich schon. Und deswegen, gerade deswegen würde ich total dafür plädieren, dass Eltern ins Gespräch gehen mit ihren Kindern und dass Eltern auch wirklich eine Vertrauensbasis schaffen, die dazu führt, dass ihre Kinder mit ihren Eltern über den Konsum reden. Denn das ist das Einzige, was man bei Alkohol wenigstens hat. Da gibt's so eine Art generationellen Wissenstransfer. Ne? Die Kinder lernen und sehen bei ihren Eltern, wie man trinken kann. Das ist also manche Kinder sehen bei manchen Eltern, wie man risikobewusst trinken kann. Manche sehen auch das Gegenteil. Ja, das ist dann schlimm. Aber beim Cannabis passiert es nicht, weil alle schweigen. Und das führt auch dazu, dass dann eben zum Beispiel Kinder nicht anrufen ihre Eltern, wenn sie ein Problem haben. Es kann ja mal sein, dass man irgendwie dann den zweiten Brownie noch gegessen hat, weil man dachte, es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann kann man auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, kann man nicht mehr aufstehen oder fühlt sich wahnsinnig schlecht. Und da ist es eben so, beim Alkohol würde man vielleicht noch sich trauen, die Mama anzurufen und zu sagen, kannst du mich abholen? Aber bis jetzt zur Teillegalisierung haben sich viele Jugendliche, glaube ich, bei Cannabis das nicht getraut, weil sie gedacht haben, okay, dann fliege ich von der Schule, dann kriege ich rechtliche Konsequenzen, dann kommt die Polizei.
Da gab es einfach kein Aufklärungsgespräch, weil die Angst davor zu groß war oder irgendwie Angst, erwischt zu werden.
Genau. Und auch kein Vertrauen, dass man, also ich kenne genug Leute aus meinem, die in meinem Alter sind, die als Schüler und Schülerinnen sich die ganze Zeit versteckt haben vor ihren eigenen Eltern.
Und jetzt durch die Teillegalisierung sind wahrscheinlich auch viele Eltern wie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil jetzt sehen sie sich damit mehr konfrontiert, mit das ihren Kindern zu vermitteln.
Genau, und wissen vielleicht selber gar nicht so genau, was sie da vermitteln sollen. Also da verstehe ich auch die Verunsicherung, die das macht. Aber ich glaube, da kann man wirklich die Angst auch nehmen und sagen, es gibt schon die Möglichkeit, risikobewusst und sich selbst schützend mit dieser Substanz umzugehen. Und ich glaube, was ganz schlecht ist, ist, wenn man sagt, wehe, nicht solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, so, ja. Das bringt überhaupt nichts, weil das ist ja gerade der Witz an Pubertät und der Witz an Großwerden, dass man irgendwann sagt, so, ja, ist mir doch egal, was die Mama sagt, ich mache mein eigenes Ding. Und wenn man sich dann aber alleine gelassen fühlt und auch das Gefühl hat, ich kann nicht, wenn ich dann eben doch eine Problematik habe, ja, wenn ich irgendwann merke, okay, ich habe es ausprobiert, irgendwie jetzt, ehrlich gesagt, geht's mir nicht mehr so gut damit, aber ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich eine Abhängigkeit. Ich sollte vielleicht mal mit jemandem drüber reden. Wenn man das dann vor den Eltern verheimlichen muss, dann ist das ganz schlecht, glaube ich, für die eigene Möglichkeit. Und deswegen ist es, finde ich, in der Verantwortung der Eltern, dass die zeigen müssen ihren Kindern, du bist okay, es ist okay, wenn du diesen Probierkonsum machst. Probierkonsum an sich ist, ehrlich gesagt, relativ weit verbreitet und in den allermeisten Fällen folgt da eben nicht diese katastrophale Karriere drauf, sondern wenn man das gut begleitet, wenn man weiterhin sinnvoll darüber nachdenkt, wenn man auch selbst sich so ein bisschen beobachtet und guckt, was macht das eigentlich mit mir? Will ich die Person eigentlich sein, die ich werde, wenn ich das konsumiere?
All diese Fragen, ja, oder was, warum nehme ich das eigentlich, könnte man sich auch mal fragen. Gibt es eigentlich Gründe, die vielleicht nicht so angenehm sind und die ich vielleicht anders lösen könnte und dann wäre es vielleicht für mich besser oder so, ja. Aber all diese Fragen werden so ein bisschen gedeckelt, wenn man nur in diesem Rebellentum drin ist. Wenn man nur so dabei ist zu zeigen, aber ich mach das trotzdem und wenn man sich die ganze Zeit nur verteidigen muss. Und an der Stelle ist natürlich auch total wichtig zu wissen, eben wenn es darum geht, dass man risikobewusst konsumiert, dann ist es total wichtig zu wissen, dass das was anderes ist, ob man als 25-Jährige oder als 30-Jährige oder als 40-Jährige das ausprobiert und damit experimentiert oder ob man das als 16-Jährige tut. Ja, und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das als 16-Jährige nicht getan habe, denn heute weiß man noch viel besser als damals, dass man das wirklich nicht tun sollte, denn das ist fürs Hirn wirklich doof. Das kann wirklich die Entwicklung beeinträchtigen. Und das andere Problem ist, man muss, wenn man einschätzen will, ob man Drogen konsumieren oder welche Drogen man unter welchen Umständen am besten wie konsumieren sollte, damit man halbwegs sicher ist, dazu muss man sich selber sehr gut kennen. Und mit 16 hat man noch nicht so viel Gelegenheit gehabt, sich selber sehr gut kennenzulernen. Und das Problem ist, mit 16 denkt man, dass man sich sehr gut kennt. Aber wenn man dann 26 ist, merkt man, oh, ach so, jetzt habe ich aber noch einiges mehr verstanden, so, ja. Und ich erzähle da immer gerne, damit man das noch mal besser versteht. Du erinnerst dich vielleicht an die Geschichte mit Corona, ja? Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand da noch war erinnert. Ja. Genau, da sind ja diese Viren, genau der gleiche Virus kann bei einer Person keine Symptome machen. Bei einer anderen Person macht dieser gleiche Virus einen Schnupfen und bei der dritten Person landet diese Person im Krankenhaus und stirbt, ja, gleicher Virus. Und so ähnlich ist es bei Drogenkonsum auch. Wir müssen, das ist nicht die Droge, die das Problem macht, sondern es ist die Droge in Kombination mit mir und meiner Persönlichkeit und meinen Voraussetzungen. Und es kann eben sein, und das ist gerade bei Cannabis das Problem, wenn man sehr viel Cannabis konsumiert und davon abhängig ist und viel THC und viel von dieser Substanz eben in seinen Körper reinlässt, dann kann es sein, wenn man die Voraussetzungen dafür mitbringt, dass das dazu führt, dass man eine Psychose entwickelt, die man sonst vielleicht nicht oder vielleicht später entwickelt hätte und die dann vielleicht auch leichter behandelt hätte werden können, wenn man sie später entwickelt hätte. Und das Problem ist, Psychosen entwickeln Menschen meistens erst so im dritten Jahrzehnt ihres Lebens oder noch später. Das heißt, mit 16, jemand, der vielleicht irgendwann mal eine Psychose entwickelt, wird das mit 16 einfach noch nicht wissen und mit 19 auch noch nicht, ja. Und das ist einfach ein Grund dafür, würde ich sagen, also wenn ich es nochmal probieren könnte und dieses Leben nochmal leben würde, würde ich auch auf gar keinen Fall, bevor ich irgendwie 25 oder besser 30 bin, anfangen damit zu experimentieren, eben weil diese Gefahr groß ist. Und klar, es sind sozusagen zahlenmäßig, es ist nicht so, dass jeder, und also wenn jetzt alle, die schon mal gekifft haben, sagen, oh, ich habe keine Psychose gekriegt, ja, stimmt, es ist nicht so, dass das bei allen Leuten so ist. Wenn es aber so ist, ist es wirklich eine schlimme Krankheit und das ist was, wo man jetzt nicht einfach sagen kann, oh ja, ist ja egal, passiert schon nichts, sondern das muss man einfach wissen. Und das gehört eben zu risikobewusstem Konsum auch dazu, dass man diese Risiken kennt und sich dann immer wieder dafür entscheidet. Ich glaube aber eben, dass diese Entscheidung leichter fällt, wenn wir offen darüber reden können und wenn wir uns trauen, mit Mama und Papa darüber zu reden, als wenn Mama und Papa so kategorisch Nein sagen, dass dieses Gespräch gar nicht erst stattfinden kann.
Was muss denn deiner Meinung nach, vielleicht jetzt ein bisschen abschließend, deiner Meinung nach passieren in Sachen Aufklärung, dass die Eltern keine Angst mehr haben müssen, dass die Kinder davor keine Angst mehr haben müssen? Wie lange würde sowas dauern, damit das gesamtgesellschaftlich angekommen ist?
Also ich glaube, dass die Medien da eine ganz große Verantwortung haben. Wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hat, sieht man, dass immer noch alte Klischees sehr stark in den Medien reproduziert werden. Also jeder blöde Beitrag zu was auch immer, ja, ob es Heroin ist oder Kokain oder Crack jetzt, immer zeigen die diese armen Leute im Frankfurter Bahnhofsviertel, die da auf dem Bürgersteig liegen, ja. Und es ist so eine Schere zwischen der tatsächlichen Realität von Drogenkonsum und dem, was gezeigt wird. Und dieses Angstmachen ist so wichtig häufig für die verschiedenen Erzählungen, die es so gibt über Drogenkonsum. Das kann aufhören. Man kann auch andere Geschichten erzählen und das geht auch relativ einfach. Also wie wäre es, wenn einfach mal in irgendeinem Krimi, in irgendeinem Vorabendkrimi, ja, irgendwie bei der, wie heißt das, bei der Soko, ja, wenn da einfach mal ein irgendein Nebencharakter, der gar nicht der Mörder ist und der gar nicht stirbt und der gar nicht in der Gosse landet, Drogenkonsum hat, ja? So, oder einer von den Kommissaren oder die Kommissarin meinetwegen, ja? Das wäre doch nett. Also man könnte sozusagen versuchen, beim Storytelling in den ganzen verschiedenen Medien, die wir so haben, einfach ein realistischeres Bild von Drogenkonsum zu zeigen, mit den Risiken und den Nebenwirkungen, aber auch eben mit der Normalität, die es für viele hat. Und dann würde, glaube ich, dieses Angst-Ding langsam aber sicher weggehen. Und ein anderer Effekt kommt jetzt, glaube ich, sowieso, dass wir eben durch die Teillegalisierung alle die Erfahrung machen und zeigen können, guck mal, die Zahlen steigen nicht, die Welt geht nicht unter, es ist gar nicht so schlimm. Drogenverbote funktionieren nicht, aber das Aufheben von Drogenverboten führt nicht dazu, dass plötzlich alle Leute Heroin nehmen.
Wir können auf jeden Fall gespannt bleiben. Helena, vielen Dank, dass du da warst und mit uns ein bisschen deine Expertise geteilt hast und einen kleinen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft geworfen hast. Danke.
Herzlichen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Statement GmbH im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes. Die in diesem Format geäußerten Ansichten der Teilnehmenden spiegeln nicht zwangsläufig die Position des Ministeriums wider. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.podcast.saarland.